Deutschlandfunk Kultur heute.
Mangelnde Begabung. Damit hat Vali Export einmal erklärt, weshalb sie nicht mit Pinsel und Farbe Kunst gemacht hat.
Ich habe versucht zu malen und das konnte ich nicht. Da dachte ich mir, wenn ich Kunst ausdrücken möchte, drücke ich sie durch mich selbst aus und nehme ich meinen Körper dazu, meine Identität dazu.
Und dieser Identität gab sie den Namen Vali Export, auch der Name ein Kunstwerk. Österreichs Ikone der Performancekunst, Vorbild und Mentorin für zahlreiche feministische Künstlerinnen nach ihr. Vali Export ist im Alter von 85 Jahren gestorben, wir erinnern gleich an sie. Außerdem lassen wir uns berichten aus Cannes, wo das Filmfestival ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Und wir fragen am Internationalen Tag der Familie, warum sich der Familienroman immer noch so großer Beliebtheit erfreut. Willkommen zur Kultur heute an diesem Freitag mit Marja Elmenreich. Ungleichheit und Machtgefälle, Nichtbeachtung und Ungerechtigkeit, darauf hat Vali Export Zeit ihres Künstlerinnenlebens mit drastischen Mitteln reagiert. Keine Debatte und keinen Gegenwind hat sie gescheut, hat auf finanziellen Erfolg wohl oder übel verzichten müssen, dafür aber oft mit ganzem Körpereinsatz für ihre feministischen Ziele eingestanden. So zum Beispiel 1968, als sie ihren damaligen Partner Peter Weibel wie einen Hund an der Leine durch das Stadtzentrum von Wien geführt hat. Eine Ikone wird Vali Export heute in vielen Würdigungen genannt, eine Vordenkerin, eine Pionierin der feministischen Medien-, Film- und Performancekunst. Auch Sarah Beham aus dem Studio Wien erinnert an Vali Export, die gestern kurz vor ihrem 86. Geburtstag gestorben ist.
Gibt es ein selbstbestimmtes Leben? Also kann es möglich sein, auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen?
Selbstbestimmung, darum kreiste das Werk von Vali Export. Ihre Kunst? Provokant, politisch und radikal persönlich. Ein Leben lang kämpfte sie für Gleichstellung. Im Interview zum Wiener Frauenpreis 2011, den sie erhalten hatte, bringt sie ihr Motto auf den Punkt.
Man braucht auch Aggression dazu, um eben zu sagen, ja, so wie ich bestimmt werde, das lasse ich mir nicht gefallen, das möchte ich nicht, ich mache meine eigenen Regeln und braucht man Ausbruch dann dazu auch. Ja.
Export ist ausgebrochen. Mit 18 Jahren wurde sie schwanger, ließ sich schnell vom Vater ihres Kindes scheiden, der das Sorgerecht hatte. Export ist ausgebrochen aus der Klosterschule, raus aus ihrem Geburtsort Linz, raus von den Wiener Aktionisten, da passte ihr das Frauenbild ganz und gar nicht. Also zog sie ihr eigenes Ding durch, unter neuem Namen. Nicht mehr Waltraud Lena, sondern Vali Export. Ihr erstes Kunstobjekt 1966. Eine Zigarettenpackung mit ihrem Porträt und der neuen Marke Export.
Es war insofern wichtig, weil ich eben eine eigene Identität haben wollte, weil ich einen eigenen Namen haben wollte und nicht abhängig sein von schon mir gegebenen Namen. Und drum Export aus dem Hafen hinaus oder was, auf das stürmische Meer.
Rein in die stürmischen 60er, die sie prägte. Export hat mit ihren Fotografien und Aktionen Grenzen überschritten, bewusst provoziert, gerade auch mit ihrem eigenen nackten Körper.
Vali Export aus Wien, seit Moment an hier in München, ihr Dampfstaskino.
1968 steht Vali Export mitten im liberalen München-Schwabing. Vor ihrer nackten Brust ein Kasten mit Vorhang. Passanten oder besser gesagt Kinobesucher können hineingreifen. Das berühmte Tap- und Tastkino.
Das Wichtigste war beim Tap- und Tastkino eigentlich, das wusste ich vorher nicht, der Blickkontakt. Die Besucher und die Besucherinnen haben mir in die Augen geschaut. Ich habe ihnen in die Augen geschaut. Und dieser Blickkontakt, das Wichtigste beim Film ist der Blick. Der hat wirklich richtig funktioniert, wie man sich das wünscht im Kino. Der Blick auf das andere.
Mit ihrem Blick auf Gesellschaft und Machtverhältnisse wurde Vali Export zu einer Ikone der feministischen Bewegung. Bis zuletzt arbeitete sie, wie Stella Rolleck im Deutschlandfunk sagt, die Generaldirektorin des Wiener Belvedere. Im November wird die Ausstellung Feminist Futures Forever eröffnet. Export galt als Schutzpatronin dafür.
Und Vali Export hat uns, unsere Kuratorinnen, da intensiv begleitet. Sie hat das Projekt sehr unterstützt und ermutigt und in ihrer Art immer gesagt, also denkt größer, macht mehr und und war da voll dabei.
Die 85-jährige Walli Export hat groß gedacht. Eine Künstlerin, die sich selbst schuf, wie Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen jetzt in einem Nachruf schreibt. Österreich verliere mit ihr eine unbeugsame Vordenkerin und Ikone der Freiheit. Doch Walli Exports Werk bleibt als Provokation, Inspiration und als Vermächtnis einer Künstlerin, die Generationen geprägt hat.
Walli Export, Medienfilm- und Performancekünstlerin aus Österreich mit weltweiter Wirkung. Jetzt ist sie gestorben. Ein Nachruf war das von Sarah Beham. Mit dem Auto geht es durch das kriegszerstörte Deutschland. Am Steuer Erika Mann, neben ihr auf dem Beifahrersitz ihr Vater Thomas Mann. 1949 sind sie zum ersten Mal zurück aus dem US-Exil, besuchen Frankfurt im Westen und Weimar im Osten Deutschlands. Die Kamera blickt ihnen in die stummen Gesichter. Kein Wort, nur Musik begleitet die Fahrt der beiden im Buick. Wer nicht beim Filmfestival an der Croisette ist, kann zumindest ein paar erste Bilder im Netz sehen von einem der hochgehandelten Filme im diesjährigen Wettbewerb von Cannes. Sandra Hüller als Erika, Hans Zischler als Thomas Mann in Vaterland, dem neuen Film von Pavel Pawlikowski. Den kompletten Film hat Katja Nikodemus schon sehen können, vor Ort in Cannes. Katja, der Film heißt Vaterland, aber ist das überhaupt noch ihr Vaterland, das die beiden da bereisen?
Na, es ist zunächst mal ein zerstörtes Land voller Trümmerlandschaften, auch natürlich auch ein geteiltes Land, weil mit ihrem Buick, dieser schwarz glänzenden Limousine, passieren die beiden eben auch Kontrollposten zwischen Ost und West. Und es ist ein Land, das seine Schuld vor allem schnell hinter sich lassen will. Und die Eliten sind schon fleißig dabei, sich ihrer Vergangenheit zu entledigen. Das erzählt Pavel Pawlikowski ganz toll in so sehr präzisen Szenen. In Frankfurt am Main zum Beispiel gibt es einen Empfang zu Ehren des Goethe-Preises für Thomas Mann. Und da tritt zum Beispiel der Schauspieler Gustav Gründgens, Ex-Mann von Erika Mann, auf und der verharmlost an der Cocktailbar jovial seine Nähe zum Naziregime und kriegt dafür auch eine Ohrfeige von ihr. Oder die Brüder Wagner, die erhoffen sich von Thomas Mann PR für ihr, ja, ebenfalls Nazi-verstricktes Bayreuth, ihre Nazi-verstrickte Familie, und kriegen von ihm eine Abfuhr. Und während Thomas Manns Rede in Frankfurt am Main, da gibt es eine wahnsinnige Einstellung, die Kamera fährt durchs Publikum entlang an Gesichtern, und sie scheint die Frage zu stellen, die natürlich den Manns bei all ihren Gesprächspartnern entgegensteckt: Was habt ihr während des Krieges getan in diesem Land, das die beiden eben wie Aliens durchqueren?
Also ein weites Beziehungsnetz und Kommunikationsnetz, aber das, die Beziehung zwischen Tochter und Vater, Mann, was ist das für ein Verhältnis, das Hans Zischler und Sandra Hüller damit Leben füllen?
Also Hans Zischler, der skizziert zunächst mal diesen Thomas Mann wie mit einem genialen Minimalismus, auch einer ganz minimalen Maske. Er ist der letzte Großbürger, mit den gezackten Augenbrauen, immer so ein bisschen hochgezogen, immer formell gekleidet, Jackett und Krawatte. Und übrigens sitzt er zu Beginn immer hinten im Auto. Der Trailer zeigt sozusagen diesen Anfang nur. Und während Sandra Hüller als Erika am Steuer sitzt, da sieht man eben auch, sie ist Sekretärin, sie ist Vertraute, sie ist Mädchen für alles und es ist eine symbiotische Beziehung. Und wie ein Schock trifft dann Erika zu Beginn der Reise die Nachricht vom Suizid ihres Bruders, Klaus Mann in Cannes, während er, der Vater, mit Abwehr und Verdrängung reagiert nach dem Motto, na, das ist schon, wird schon alles geregelt da unten. Aber seine unnahbare Fassade, die bekommt eben Risse, die wird durchlässiger und die beiden kommen sich in ihrem Schmerz irgendwann näher und sie werden wieder, was sie eben auch sind, Vater und Tochter.
Gedreht ist dieser Film in Schwarz-Weiß, passend natürlich zum Jahr 1949, aber in Schwarz-Weiß sind ja bisher alle Filme von Pavel Pawlikowski gedreht worden. Was will er damit ausdrücken?
Also diese tiefen, scharfen Schwarz-Weiß-Bilder, die haben eine wahnsinnige Intensität in diesem knappen, reduzierten Film. Und die geben dem Geschehen auch was Abstrahierendes, also eigentlich die Anmutung einer Parabel. Also dieses Schwarz-Weiß, das verstärkt die Einsamkeit, die Verlorenheit dieser beiden deutschen Exilanten, auch ihre Heimatlosigkeit und den Eindruck des Nicht-Dazugehörens. Und zugleich wirken diese ganzen auf vielen als Miniaturen angelegten Szenen dadurch symbolisch, also der Chor der Sowjetsoldaten in Ostdeutschland, ein Soldat, Sowjetsoldat, der Thomas Mann an den Kontrollposten wegen Zigaretten anhaut und er kriegt dann eine Zigarre aus der Brusttasche des Großschriftstellers, oder das Autoradio, aus dem Rock'n'Roll und Balalaika-Lieder ertönen. Und dieses Schwarz-Weiß verleiht einfach dem einzelnen Moment immer was Geschichtsträchtiges, obwohl diese Reise eigentlich ja nach dem Ende der Geschichte stattfindet.
Reduzierter Film, hast du gerade gesagt. Wir müssen noch über einen komplexen Erzähler sprechen. Asghar Farhadi, Sadi, der iranische Regisseur, Histoire Parallèle. Zu Deutsch Parallele Geschichten heißt sein neuer Film in Cannes. Worum geht's da?
Also im Mittelpunkt steht eine Schriftstellerin, gespielt von Isabelle Huppert, und die wohnt in einem messihaften Pariser Apartment, vollgestopft mit Büchern, auch Mäuse flitzen rum. Und diese Schriftstellerin, die hat den Anschluss an die Zeit verpasst. Sie schreibt mit Schreibmaschine, verlässt kaum das Haus und sie beobachtet ihre Nachbarn mit dem Fernrohr und lässt sich dadurch beim Schreiben inspirieren. Und diese Nachbarn, die bekommen durch Zufall die Texte zugespielt, sie lesen also über sich selbst und beginnen ihr Verhalten zu verändern. Also es geht um die Wechselwirkung von Kunst und Leben, auch um die Frage, wie vampiristisch eine Schriftstellerin sein darf. Aber das alles wirkt leider überkonstruiert. Die Figuren bleiben Funktionsträger und teilweise schien es mir, dass die gesamte Konstruktion eigentlich darauf hinausläuft, dass Isabelle Huppert in dieser Wohnung irgendwann den Staubsauger in die Hand nimmt und anfängt zu saugen. Aber Catherine Deneuve hat einen großartigen Kurzauftritt als kritische Verlegerin.
Also, einmal sehen wir Isabelle Huppert mit dem Staubsauger in der Hand. Vielen Dank, Katja Nikodemus, unsere Filmkritikerin live aus dem Festivalpalast in Cannes. Wir berichten weiter. Science Fiction als klassisches Kino und auch als Literaturgenre ist auf der Opernbühne selten zu erleben. Genau deshalb wohl wünschte man sich am Theater Dortmund eine Science-Fiction-Oper und gab sie bei der deutschen Komponistin Sarah Nemtsov in Auftrag. Sie ist Mitte 40, lehrt als Professorin für Komposition an der Universität Mozarteum in Salzburg und hat schon einige Opern komponiert. Für das Dortmunder Science-Fiction-Projekt hat ihr Mann Jascha, selbst Pianist und Musikwissenschaftler, einen entscheidenden Tipp gegeben. Er empfahl seiner Frau nämlich den Roman Wir von dem russischen Schriftsteller Jewgeni Samjatin, eine satirische Dystopie aus dem Jahr 1920. Nach der ersten Lektüre wusste Sarah Nemtsov, das sollte ihre Oper werden, auch weil die Themen in Wir hochbrisant und aktuell sind. An diesem Donnerstagabend fand in Dortmund die Uraufführung statt. Stefan Keim war für uns dabei.
Das Publikum sitzt auf der Bühne und sieht sich selbst im Spiegel. Dann wird der Spiegel durchsichtig. Im Parkett stehen Menschen, alle gekleidet in den gleichen dunklen Kapuzenanzügen mit Masken vor den Gesichtern. Im geeinten Staat gibt es keine Individualität. Liebe, Träume, alle Emotionen gelten als psychische Krankheiten. Jeder hat den gleichen Tagesablauf. Diese Lebensweise will der geeinte Staat nun ins Weltall exportieren mit einem Raumschiff namens Integral. Wie alle anderen besitzt auch der Ingenieur, der die Integral entwirft, keinen Namen, nur eine Nummer. Er ist D503.
Even the thoughts are the same. We are so identical.
Romantische Melodien haben keinen Platz in einer Welt, die Gefühle systematisch unterdrückt. Die Komponistin Sarah Nemtsov hat vibrierende Klangflächen komponiert, die sich subtil verändern. Die Gesangslinien wirken zunächst monoton, bekommen aber langsam Farben und Schattierungen. Denn Ingenieur D503 stellt das starre System immer mehr in Frage. Er trifft I330, eine verführerische Frau im roten Kleid, die noch Kontakt zur Vergangenheit hat und ihn in ein altes Haus führt, eine Art Museum für die Vergangenheit. Die Musik wird sinnlicher. Der Ingenieur entfernt sich immer mehr von seinen Arbeitskollegen und der Partnerin, die ihm vom geeinten Staat zugewiesen worden ist. Schließlich erkennt er, dass I-330 zum Widerstand gehört. Ihre Gruppe plant, das Raumschiff während des ersten Testflugs zu kapern. Der Autor der Romanvorlage, Jewgeni Samjatin, war selbst Ingenieur und hat die berühmte Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potjomkin im Jahr 1905 mitgeplant. Vom glühenden Revolutionär entwickelte er sich zum skeptischen Schriftsteller. Sein Roman Wir ist in der Sowjetunion erst 1988 erschienen, aber in den 1920er Jahren schon in den USA. Deshalb hat die Komponistin Sarah Nemtsov die englischsprachige Übersetzung für ihr Libretto verwendet. Die satirischen Elemente haben sie weniger interessiert. Sie zeigt eine dramatische Dystopie mit tödlichem Ende. Den Herrscher des geeinten Staats, der sich selbst Wohltäter nennt, hat sie mit einem Countertenor besetzt.
They no longer know love.
Die Stimme von David D. Q. Lee wird manchmal verzerrt, wie man es aus der Popmusik kennt. Dazu elektronische Klangeffekte aus Synthesizer und E-Gitarre, die ein bisschen nostalgisch klingen, wie Sounds aus Science-Fiction-Filmen der 70er Jahre. Wir ist eine opulente Oper für ein großes Ensemble, Chor und Orchester. Am Theater Dortmund gibt es einen Sprechchor und eine BürgerInnenoper, die auch mit dabei sind. Die Regisseurin Eva-Maria Höckmeier hat die komplexe Geschichte eher abstrakt, mit wenig Ausstattung und ein paar Videobildern inszeniert. Wer die Handlung der gut zweistündigen Oper nicht kennt, dürfte Probleme bekommen zu verstehen, was da gerade passiert. Trotz dramaturgischer Schwächen gelingt jedoch ein faszinierender Musiktheaterabend, der von herausragenden Ensembleleistungen geprägt ist. Seth Carico als D-503 und Gloria Rehm als I-330 haben nicht nur schwierige Gesangspartien zu bewältigen, sie sind auch schauspielerisch grandios. Es ist ein starker Abend in Dortmund.
Das sagt unser Musikkritiker Stefan Keim über Wir, die neue Oper von Sarah Niemzow, uraufgeführt am Theater Dortmund. Die Familie, sie kann ein Quell großer Freude sein, aber auch großen Leids. Quell sich im Kreise drehender Konflikte, immer wieder neuer Personenkonstellationen. Oder um es mit einem Kalenderspruch zu sagen, Familie, irgendwas ist immer. Heute am Internationalen Tag der Familie wollen wir über das literarische Genre des Familienromans sprechen, denn sein Erfolg ist ungebrochen. Die Schriftstellerin Inga Maria Mahlke kennt sich bestens damit aus. 2018 ist ihr Roman Archipel mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Darin erzählt sie die Geschichte von zwei Familien auf Teneriffa über Jahrzehnte hinweg und in umgekehrter Reihenfolge. Und 2023 erschien von Inga Maria Mahlke Unsereins, eine Art Gegenroman zu den Buddenbrooks von Thomas Mann. Ich habe Inga Maria Mahlke gefragt, worin besteht für sie der Reiz, über Familien zu schreiben? Darin, dass sich in dieser kleinsten sozialen Einheit theoretisch die ganze Welt spiegeln kann?
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es schon immer für Autoren interessant war, weil man über die Lebensspanne einer einzelnen Person hinaus gesellschaftliche, politische Entwicklungen und Umbrüche darstellen kann. Ich glaube, das ist einer der attraktiven Punkte des Familienromans. Hinzu kommt, es ist eine anthropologische Konstante. Der Leser wird immer noch überwiegend geboren. Das heißt, Familie ist etwas, das wir alle erleben. Das ist kein Spezialthema. Das ist etwas, was uns alle prägt. Das ist bei anderen Themen anders. Liebe erlebt jeder anders. Freundschaften werden sehr unterschiedlich erlebt und haben unterschiedliche Wichtigkeiten für uns. Familie ist für alle wahnsinnig prägend.
Familienroman, das klingt ja erstmal so privat, aber im Privaten zeigt sich ja das Politische, das Sie gerade auch schon angesprochen haben. Das Politische also eher auf indirektem Wege. Auch dafür ist der Familienroman ein gutes Vehikel, um es mal so zu sagen?
Ja. Wobei ich glaube, dass es dort eine Entwicklung gegeben hat in den letzten 100 Jahren von den Buddenbrooks bis jetzt. Die Buddenbrooks selber treten ja noch auf den Plan mit dem Anspruch, ein Zeitalter mit zu besichtigen. Und die politischen, wirtschaftlichen und ja, gesellschaftlichen Entwicklungen ins Blick zu nehmen. Während ich glaube, der heutige Familienroman sehr stark mit, klar, durch die Postmoderne gewendet, mit Erinnerungen arbeitet, mit dem subjektiven Erleben der Geschichte. Also dass es nicht mehr darum geht, ein Jahrhundert quasi objektiv in Anführungsstrichen darzustellen, sondern es mehr darum geht, die Verwundung des Individuums durch die Geschichte zu erzählen, irgendwie eingebettet in die Familie. Man darf auch nicht vergessen, sehr attraktiv für einen Autor ist natürlich, die Frage zu beantworten, warum jemand in einem Konflikt drinne bleibt, im Familienroman quasi selbst beantwortet ist. Die Familie ist sozusagen die Motivation, eine Situation auszuhalten. Und das haben sie in anderen Konstellationen nicht so. Da müssen sie viel mehr Schreibaufwand betreiben.
Viel mehr Schreibaufwand, sagen Sie gerade. Aber Familienromane nehmen ja unglaublich viel Platz häufig in Anspruch. Ihr Verlag, der Rowohlt Verlag, nennt Ihr Buch Unsereins eine epische Familiengeschichte. Fast 500 Seiten lang ist der Roman. Also brauchen Familiengeschichten mehr Raum, mehr Platz als andere Geschichten?
Nein, würde ich auf gar keinen Fall sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob mein Roman da so ein gutes Beispiel ist. Also ich würde zum Beispiel Jinns von Fatma Aydemir nennen, irgendwie als einen absolut zeitgenössischen Familienroman, der halt mit Rückblenden arbeitet, der mit unzuverlässigen Erzählern arbeitet, der mit Subjektivität arbeitet und weniger halt die andere Haltung hat.
Ja, Sie sind jetzt schon in der Gegenwart angekommen. Vater, Mutter, Kind war auch gestern, möchte man fast sagen, denn das Familienmodell hat sich ja im Laufe der Zeit grundlegend geändert in vielen, vielen Fällen, ist und bleibt dynamisch. Ist der Familienroman en gros da denn mitgegangen? Fatma Aydemir haben Sie jetzt gerade schon angesprochen mit Jins.
Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, gerade in diesem Wechsel sozusagen erlebt man den Wechsel in unserer Gesellschaft sehr stark. Und dass wir Familie anders sehen, sondern dass es halt Patchwork-Familien gibt, dass es auch Wahlfamilien gibt. Ich glaube, das ist eher eine Frage der Verbindlichkeit, mit der man Sachen zusammen durchsteht und nicht mal dieser klassische biologische Familienbegriff.
Es gibt ja zu Beginn von Tolstois Anna Karenina einen ganz viel zitierten Satz, der da lautet: Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie dagegen ist unglücklich auf ihre besondere Art. Frau Malke, wie verstehen Sie diesen Satz?
Dass es grundsätzlich Punkte gibt, die eine Familie erfolgreich machen können, in dem Sinne, dass sie einander nahe ist und dass es sicherlich Wohlwollen beieinander sein oder derartige Eigenschaften der Familienmitglieder. Und ich glaube, dass unglücklich sein oder im Scheitern irgendwie in dieser Gemeinschaft gibt es viel mehr Ursachen. Wobei mir natürlich auch der Satz einfällt, unter jedem Dach ein Ach, was sozusagen überhaupt die Existenz der glücklichen Familie so ein bisschen in Frage stellt. Und ich meine, wenn man sich die Literatur anguckt, kommt man ja dahin zu sagen, Familie eine Katastrophe, weil fast alle Familienromane natürlich von gescheiterten, entfremdeten, konfliktbeladenen Familien handeln. Ja, ich glaube, Glück ist verhältnismäßig uninteressant zu erzählen oder ziemlich schwierig über eine längere Strecke glaubhaft zu erzählen.
Und Unglück nimmt mehr Platz in Anspruch. Das war die Schriftstellerin Inga Maria Malke über das Allzeithoch des Familienromans heute am Internationalen Tag der Familie. Am Tag vor dem Song Contest Finale ist Kulturstaatsminister Wolfram Weimer schon in Wien. Mehr dazu von Susanne Lurwig in den Kulturnachrichten.
Und er ließ es sich vor Ort nicht nehmen, die in seinen Augen große Bedeutung des Events zu unterstreichen.
Unsere Vorstellung einer freien Welt der Vielfalt, der Aufklärung, des Experimentierens, des Miteinanders großer Unterschiede, das zeigt Europa in seiner Reinform und in einer lebensfrohen Ausgestaltung. Deswegen ist der ESC auch eine Dokumentation des europäischen Weges auf dieser Welt.
Ja, und im Vorfeld des morgigen ESC-Finales traf Wolfram Weimer auch die deutsche Teilnehmerin Sarah Engels und sagte, Engels habe einen tollen Song und stehe für Lebensfreude und Frauenpower aus Deutschland. Andere Kulturevents wie das Berliner Theatertreffen mussten in diesem Jahr ohne den Kulturstaatsminister auskommen. Den feierlichen Akt zur Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises hatte er ebenfalls abgesagt. Günther Maria Halmer war einer der Fernsehlieblinge der Deutschen, auch wenn sein Gesicht wohl bekannter ist als sein Name. Er spielte in den 70er Jahren den Charlie in den Münchner Geschichten von Regisseur Helmut Dietl, war Hauptdarsteller in der Serie Anwalt Abel und international feierte er große Erfolge. So trat er beispielsweise in Richard Attenboroughs Oscar-gekröntem Film Gandhi auf und an der Seite von Meryl Streep in Sophies Entscheidung. Vor ein paar Jahren, da schrieb er seine Memoiren und erinnerte sich daran auch an seinen strengen Vater, vor dem er regelmäßig ins Kino flüchtete.
Naja, ich war in meiner Jugend ja dauernd im Kino und habe so eine Flucht vor dieser Realität, vor der wahren Welt mit den schlechten Noten. Und da war ich natürlich jeden Tag im Kino und kannte die ganzen Filmstars alle. Und ich wusste natürlich nicht genau, ob ich jetzt Schauspieler werden wollte oder so sein wie dieser Filmstar.
Im vergangenen Jahr ist Günther Maria Halmer noch am Residenztheater aufgetreten, wo seine Karriere begann. Und zwar in der Uraufführung Geschichten vom Brandner Kasper von Franz Xaver Kreutz. Er spielte die Titelrolle. Wie heute bekannt wurde, ist er bereits am 10. Mai im Alter von 83 Jahren gestorben. Und wie gerade erst bekannt wurde, ist auch die Schauspielerin Angelika Domröse verstorben. Das berichten sowohl der RBB als auch die Super Elo. Domröse ist vor allem bekannt wegen ihrer ikonischen Rolle in dem DEFA-Film Die Legende von Paul und Paula. Ein Film, den Ex-Kanzlerin Angela Merkel ja einst als ihren Lieblingsfilm bezeichnet hat. 1976 unterschrieb Angelika Domröse die Resolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann und reiste in der Folge aus der DDR aus. Sie schaffte es, eine weitere Karriere in West-Berlin zu starten. Sie wurde 85 Jahre alt.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Susanne Lohrweg. Der Bundeskanzler auf dem Katholikentag. In den Infos am Abend erfahren Sie gleich mehr über den Besuch und die Gespräche vor Ort. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreich.